Hi, herzlich willkommen zum Vortrag Weg von Dropbox und Co. Einstieg in Open Cloud Self-Hosting. Schön, dass ihr da seid. Was machen wir heute in den nächsten 60 Minuten? Ich erzähle euch, wie ihr eine Open Cloud zum Laufen kriegt natürlich, was Open Cloud ist überhaupt, was es nicht ist. Und was eigentlich so die häufigsten Stolperfallen sind, die wir so in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Zielgruppe von dem Talk hier sind vor allem Linux-Einsteiger. Also es wäre gut, wenn ihr schon mal irgendwie was auf der Shell gemacht habt, wenn ihr wisst, was SSH ist, wenn ihr schon mal Docker gestartet habt, so die Basics. Wir werden nicht über Kubernetes oder Hochverfügbarkeit oder sowas reden, als wirklich ein Starter-Talk hier. Bevor wir anfangen, habe ich noch eine Frage, die habe ich letztes Jahr schon gestellt und da hat sich was verändert. Es gibt vom Forbes Magazine immer diese Liste mit den reichsten Leuten der Welt und da gibt es auch eine Liste mit den reichsten fiktionalen Charakteren der Welt. Meine Frage ist, wer könnte das sein? Ruft einfach mal rein, wenn ihr eine Idee habt. Also ich verwechsel es immer. Wie heißt der? Scrooge ist nicht Donald, sondern
Dagobert.
Dagobert, danke. Smaug, Batman, Montgomery Burns, Lara Croft. Ideen? Smaug, sehr gut. Smaug aus dem Hobbit wird mit 62 Milliarden Vermögen geschätzt. Es gibt einen sehr schönen Reddit-Thread, wo genau ausgerechnet wird, wie viel Geld in dieser Höhle ist. Die Sache ist, die Realität wird von der Fiktion überholt. Die Fiktion wird von der Realität überholt. Also Smaug ist im Vergleich zur reichsten realen Person total arm eigentlich. Die reichste reale Person hat heute um die 800 Milliarden Dollar Vermögen. Das war letztes Jahr, waren das noch 300. Was bedeutet das? Wir haben es mit einer massiven Zentralisierungstendenz zu tun. Und warum erzähle ich das? Ich denke, dass jede Art der Zentralisierung das freie Internet bedroht, wie wir es kennen. Also das freie Internet mit offenen Standards, netzneutral, dezentral und so weiter. Warum ist das überhaupt wichtig? Also ist das vielleicht nicht nur eine Technologie? Glaube ich nicht. Es gibt ein Zitat von Nietzsche, das hat er mal gesagt, unsere Schreibwerkzeuge arbeiten mit an unseren Gedanken. Und ich glaube, dass das Internet heute unser Schreibwerkzeug Nummer 1 ist und damit auch an den Gedanken der Gesellschaft mitschreibt. Also Schreibwerkzeug nicht nur im Sinne von Stift, sondern alles, was wir tun in den digitalen Medien. Der Punkt ist, dass Big Tech mit den Plattformen, die es bereitstellt, im Wesentlichen auch die Selektionslogiken zur Verfügung stellt und definiert, wie Kommunikation anschlussfähig ist. Also ein Beispiel, heutzutage sind ja im Internet so Kommunikationsformen extrem anschlussfähig, die schnell, emotional, teilbar, visuell und so weiter sind. Was nicht gut kommunizierbar ist, ist alles, was langsam, komplex ist, was schwer zum Teilen ist. Und das ist ein Punkt, wo Big Tech sehr, sehr stark formt, was überhaupt kommuniziert wird. Es wird nicht verboten, irgendwas zu sagen, aber bestimmte Dinge werden einfach befeuert. Das ist nur ein Beispiel. Und genau, ich denke, ich würde so weit gehen und sagen, eine freie Gesellschaft ist nur mit freien Schreibwerkzeugen möglich. Und freue mich total, dass ihr hier seid, dass wir heute über freie Schreibwerkzeuge reden. Und ich sehe Open Cloud als ein Werkzeug, von vielen, was es gibt. Kurz zu uns. Ich bin Tobias Bader, ich bin Produktmanager bei Open Cloud, habe das Privileg, mit Open Cloud Geld verdienen zu können und mit Open Source. Mein Ziel ist, Open Source Software für alle einfach und zugänglich und verfügbar zu machen. Das ist, was ich möchte. Und Yannick ist auch da.
Genau, ich bin Yannick Stehle, bin Softwareentwickler bei Open Cloud, arbeite dort überwiegend am Web-Client, also an der Web-Oberfläche und an dem App-Extension-Framework, was wir auch haben. Bin heute aber eher Beifahrer, das heißt, ich springe dann bei technischeren Fragen ein, insofern ich dann helfen kann. Genau.
Zurück an dich geben. Ansonsten gibt es noch hier vorne rechts den Flimi. Den könnt ihr auch fragen. Der arbeitet, ist ein Kollege von uns, ist SysAdmin, Und den Dommel gibt es auch vorne, kannst mal die Hand heben, den könnt ihr auch fragen. Der hat damals den, du hast den Desktop-Client portiert, ne? Auf, ja, ist auch cool. Ja. Okay. So, was ist Open Cloud? Privat sage ich immer, das ist sowas wie OneDrive, nur ohne Schnüffeleien. Bisschen genauer. Das ist eine File Cloud mit einem modernen Tech-Stack. Wir brauchen keine Datenbank. Ich zeige nachher noch, warum das für uns total super ist. Das ist sauschnell, die Open Cloud. Also es hat eine barrierefreie Web-UI, die ja, schnell ist. Und das ist 100% Open Source Software. Das Ziel, was wir haben mit der ganzen Geschichte, ist, dass wir das Leben für Admins so einfach wie möglich machen. Wir denken, Self-Hosting und der Eigenbetrieb hat nur eine Zukunft, wenn es annähernd so einfach wie SaaS wird. Deswegen ist das unser Ziel, das Leben für Admins so einfach wie möglich zu machen, und zwar sowohl für Home-Admins als auch für den professionellen Bereich. Wir reden jetzt hier vor allem über den diesen privaten, kleineren Bereich. Okay, los geht's. Ich werde erstmal einen Schnellstart machen. Das heißt, wir werden versuchen, erstmal eine Open Cloud so schnell wie möglich an den Start zu kriegen und beschäftigen uns dann mit der Konfiguration und dem Feintuning, was natürlich 80% der Zeit braucht, aber die Cloud selber hat man relativ schnell gestartet. Was brauchen wir? Ich nehme als Beispiel jetzt immer, was ich zu Hause habe, einfach mal. Ich habe hier einen total günstigen Dellwise 5070. Den habe ich vor 2,5 Jahren für 50 Euro gekauft. Mittlerweile kostet er leider 70 mit 8 GB RAM. Eine 9 Jahre alten CPU ist völlig übermotorisiert für eine Open Cloud. Ihr könnt es auch easy auf einem Raspberry Pi laufen lassen, Open Cloud. Dann, genau, das Teuerste daran ist natürlich die Festplatte. Linux brauchen wir drauf, und zu den Stromkosten, also ich habe mein System sehr auf Effizienz getrimmt. Ich brauche ungefähr 5-6 Watt im Idle, das heißt, das kostet mich so 17 Euro. Das ist aber schon die Untergrenze so, ne? Also das ist so viel, wie eine Fritzbox auch verbrauchen würde. Okay, vom Schema her ganz klassisch, wir haben unseren Home-Server im Heimnetz mit einem Router und irgendwie Laptop und Clients, und das Ganze hängt am Internet. Gut, was soll unsere Cloud können? Grundsätzlich mal gibt es Open Cloud als Core. Das hat so bestimmte Basisfähigkeiten. Das ist natürlich hier, dass ich Dateien hochladen kann, dass ich diese Dateien teilen kann. Wir haben Spaces und unterstützen so Standardprotokolle wie WebDAV. Und dann gibt es noch einen ganzen Strauß an Zusatzservices, von denen wir uns jetzt aussuchen können, welche wir davon auch noch haben wollen. So, ich habe jetzt mal hier ein paar Dinge ausgewählt. Wir wollen einen Reverse-Proxy. Wir wollen WebOffice haben. Wir wollen Apache Tika. Apache Tika ist das hier. Das ist eine Volltextsuche. Das heißt, dass ich nicht nur auf dem Dateinamen nach Dateinamen suchen kann, sondern auch in Textdokumenten. Genau, wir wollen Multifaktor-Authentifizierung. Dafür müssen wir den Keycloak hier mitnehmen. Genau, und was ich ganz oft gefragt werde, habt ihr einen Kalender und Kontakte? Ja, haben wir auch integriert, das ist in dem Fall ReadyCale, den nehmen wir auch mit. Wie fangen wir an? Wir müssen erst noch einen kleinen Kunstgriff machen. Open Cloud braucht immer eine vollständige URL, weil wir ohne TLS gar nicht können. Und wir machen erstmal einen Kunstgriff und tragen in unsere Hosts-Datei auf unserem Laptop die IP von unserem lokalen Home-Server ein und müssen diese 4 Subdomains noch mit eintragen oder Domains. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich dann auf meinem lokalen Rechner diese Adresse eingebe, kriege ich eine Antwort oder kriege ich eine Anfrage an unseren Home-Server hier. Okay, gehen wir auf unseren Home-Server, da gehen wir mit SSH drauf und installieren erstmal Docker, das heißt, wir machen erstmal System-Update und installieren Docker. Das beschreibe ich jetzt nicht im Detail. Das ist hier auf der Docker-Seite beschrieben. Wichtig ist, dass wir Docker dann anmachen und auch nach jedem Restart von unserem Home-Server im Autostart haben. Also wir wollen ja nicht, dass es, wenn der Server mal ausgeht, dass dann Docker auch nicht mehr angeht. Das macht das Kommando. So, und jetzt brauchen wir die Open Cloud selber. Wir machen das über Docker, das heißt, das ist ja nur so eine Art Installationsskript, was wir erstmal brauchen. Das bedeutet, diese Docker Compose-Dateien, da liegt kein Programmcode drin in den Compose-Dateien, sondern das ist quasi nur Skript und Konfiguration für die ganzen Komponenten, die wir uns danach hereinziehen. Genau, es ist ein extra Repository, also wenn ihr auf GitHub geht, OpenCloud.eu, und das ist dieses Repository OpenCloud Compose. Das ist das gesamte Repository, was wir brauchen. Wie holen wir uns das? Das ziehen wir uns über Git runter. Erstmal noch Git installieren, falls es nicht auf dem System ist. Und dann brauchen wir noch einen Ort, wo wir das hinpacken wollen. Ich lege das immer unter SRV Apps. Da gehen wir rein und dann machen wir hier ein Git Clone und ziehen uns das Repository in diesen Ordner rein. Okay. Was haben wir jetzt? Schauen wir uns mal an, was da jetzt auf unserem Server gelandet ist. Das ist das Listing. Das ist quasi nochmal das Gleiche, was ihr gerade da in dem Screenshot gesehen habt von dem Repository. Was haben wir da jetzt alles bekommen? Das sind im Endeffekt die ganzen Komponenten, die ich davor in dieser Tabelle gezeigt habe. Und die interessieren uns aber erstmal gar nicht, sondern uns interessiert vor allem diese eine Datei hier. Das ist diese Env-Datei, die heißt hier jetzt noch Env-Example, weil wir da lauter Voreinstellungen mitgeben. Was wir jetzt machen ist, dass wir uns diese Env-Example kopieren zu einer .env-Datei und wir werden jetzt im Rest vom Talk in der Hauptsache in dieser .env-Datei unterwegs sein. Das ist unsere zentrale Konfigurationsdatei, unserem Beispiel hier. Genau, so. Schauen wir uns mal an, was da drin ist. Gehen wir in die Env rein. In dieser Env-Datei, da steht jetzt schon eine ganze Menge drin. Da gibt es eine Zeile, die heißt Keyclocked Shared User Directory und da ist eine kommentierte Zeile drin. Also das ist ein Kommentar in dem Fall und hier steht Compose-File ist gleich Docker Compose YAML Doppelpunkt und so weiter. Was bedeutet das? Hier sehen wir die ganzen Komponenten, die ich gerade gezeigt hatte. Ja? Also wir haben hier Docker Compose, das ist unser Core, OpenCloud Core quasi. Dann haben wir hier unser WebOffice, dann nehmen wir Collabora in dem Fall und genau, diese Komponenten sind immer mit einem Doppelpunkt getrennt. Das kommt so aus unserem Repo schon vorgefertigt. Es gibt noch andere Kombinationen, die wir mit anbieten. Könnt ihr auch selber welche erstellen. Wir wollen es jetzt halt so einfach wie möglich machen und kommentieren diese Zeile einfach aus. Damit ist die scharf gestellt. Und jetzt können wir die Cloud auch schon das erste Mal starten. Das heißt, wir machen ein Docker Compose ab. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Schritt. Wir müssen, weil wir haben noch keine richtigen TLS-Zertifikate, wir müssen erstmal noch diese drei URLs, also Keyclock, OpenCloud.test, Cloud OpenCloud-Test und Collabora OpenCloud-Test, müssen wir im Browser hier einmal aufrufen und dann sagen, ja, dieses Zertifikat akzeptieren, damit wir was sehen. Wichtig ist auch, dass ihr zuerst den Keyclock, das Zertifikat vom Keycloak akzeptiert, weil ihr sonst nachher bei der Cloud nicht reinkommt. Also der Keycloak ist nochmal zu, ist das, ist die Benutzerverwaltung und Zugriffsverwaltung nachher. Und ohne die kommt man natürlich in die Cloud gar nicht rein. Gut. Erster Start. Wir kommen rein mit Admin Admin. Und ja, dann seht ihr das erste Mal eure Open Cloud. Ich kann es mal kurz zeigen. Wenn ich hier einen Mauszeiger kriege, kann man kurz zeigen, wie das aussieht. Also es gibt eine Demo-Instanz. Ja. Aber sind wir online? Ah, nee. Wir gehen auf Demo. Genau, so da könnt ihr auch direkt drauf gehen. Das ist unsere offizielle Demo. Demo Open Cloud EU. Da könnt ihr euch mit den Demo-Usern einloggen, Dennis und Demo ist da das Passwort und dann seht ihr sowas hier sofort. Ja? Also das ist die Open Cloud. Zeig mal kurz, was man da alles machen kann. Insbesondere gibt es hier einen Teilen-Dialog, das heißt, wir könnten hier jetzt mit Mary zum Beispiel teilen. Ich kann sagen, dass die auch bearbeiten können soll, teile mit der. Ich kann auch hier neue Dokumente anlegen. Zeig mir mal kurz das Collabora. So, habe hier ein WebOffice, was direkt im Browser läuft, kollaborativ. Das heißt, wenn hier eine andere Person drin ist, kann ich das direkt sehen, sehen direkt die Tastenanschläge, so wie man das von Microsoft vielleicht gewohnt ist. Also, genau. Das ist der Zustand, den wir jetzt haben. Allerdings mit ein paar Einschränkungen. Oder erstmal, was läuft. Ne? Wir haben die Datei-Cloud, wir haben auch, könnten jetzt Multifaktor-Authentifizierung aktivieren. Wir haben auch schon einen Kalender drin. Volltextsuche gibt es auch schon. Was noch fehlt ist, sehen wir gleich, unsere Daten liegen noch an einem internen Ort vom Docker. Die wollen wir an einen schönen Ort verräumen, sage ich mal, erkläre ich gleich. Wir müssen über Backup reden. Wie mache ich eigentlich Updates? Wie kann ich meine Cloud anpassen? Und vor allem das Wichtigste, wie mache ich sie von außen erreichbar? Also Stichwort anschlussfähige Kommunikation. Ich will ja aus meiner Cloud zu Hause einen Link erstellen und diesen Link dann mit einem Freund oder Freundin teilen. Das geht jetzt gerade noch nicht. Okay, wenn ich jetzt in meine Cloud Dateien hochlade, wo liegen denn diese Dateien dann auf dem Server? Im Moment liegen die noch unter hier so einem Docker-Volume, das heißt, es ist von Docker selber gemanagt. Das hat den Nachteil, wenn ich mein Docker runterfahre und noch so minus V dahinter mache und sage, ja, lösch mir die Volumes auch oder mache gar ein Volume Prune, dann sind alle meine Daten, die ich hochgeladen habe, sind weg. Geht gar nicht. Das heißt, das müssen wir komplett vermeiden. Wir wollen ein ganz normales Verzeichnis, wo unsere Daten dann drin liegen, also auf dem Server. Ich will ja Kontrolle haben über die Daten. Okay, was machen wir? Erstmal legen wir in unserem, wir haben ja wieder unser SRV-Apps, da legen wir einen neuen Ordner an, den nennen wir jetzt mal OpenCloud Data. Weil wir schon dabei sind, machen wir noch einen OpenCloud Config, das ist dann nachher fürs Backup wichtig. Dann geben wir noch dem Nutzer mit der User-ID und Group-ID 1000, den machen wir zum Besitzer von den beiden Ordnern und schauen noch, dass die Zugriffsrechte passen. So, jetzt haben wir diese Ordner vorbereitet, jetzt müssen wir der Open Cloud noch Bescheid sagen, dass es diese Ordner gibt. Wo machen wir das? In unserer Env-Datei. Da gibt es diese zwei Variablen und da müssen wir jetzt einfach eintragen, wo wir diese beiden Ordner gerade erstellt haben. So. Das war's. Jetzt können wir die Cloud starten und alle Dateien, die wir ab jetzt zum Beispiel im Browser hochladen oder im Browser erstellen oder übers Handy irgendwie, wenn ich ein Foto mache und das wird synchronisiert mit der Cloud, landen ab jetzt auf dem Server in diesem Ordner da drin. So, diese Dateien wollen wir auch noch backuppen. Backup ist ja immer so ein Schmerzthema. Warum sind Backups eigentlich immer so kompliziert? Wir haben ja damals die Open Cloud neu entwickelt, beziehungsweise damals noch unter dem Namen Infinite Scale, was wir dann geforkt haben, und haben uns damals gefragt, welche Komponente ist eigentlich die Komponente, die die meisten Probleme macht. Also wir haben sehr viele PHP-Clouds maintained, noch aus unserer Own-Cloud-Zeit. Und da gibt es einen klaren Gewinner und das ist die Datenbank. Warum ist die Datenbank immer ein Problem gewesen früher in der PHP-Zeit? Wir nennen das das Split-Brain-Problem. Und zwar, was passiert, wenn ich eine Datei in die Cloud hochlade? Was passiert ist, dass die Datei eigentlich aufgeteilt wird in zwei Teile. Der eine Teil ist der Metadatenteil. Das ist sowas wie Dateiname, Zugriffsrechte, wie heißt die Datei, wer hat zuletzt drauf zugegriffen und sowas, Metadaten. Das kommt klassischerweise, ins Büro sozusagen oder in die Datenbank. So macht man das in der PHP-Cloud-Welt. Und die eigentliche Datei selber, die kommt, in die Lagerhalle, also auf die Festplatte. Das ist ein langsamer Speicher, aber der ist billiger. Macht erstmal Sinn, ja? So, das Problem ist, ich habe zwei Einheiten, die aber eigentlich eine sein sollten. Das bedeutet, ich muss beide Einheiten immer synchron halten. Und das ist, was ganz häufig passiert ist früher. Wenn quasi die Datenbank Probleme hatte, bin ich auch an die Datei selber nicht mehr rangekommen oder umgekehrt. Das heißt, ich habe zwei Points of Failures gehabt und ja, das hat das System letztlich immer eigentlich irgendwie instabil gemacht. Und das ist genau nicht, was wir wollen, weil wir wollen dem Admin, der Administratorin ja das Leben einfacher machen. Genau, das hat sich dann immer als Data Loss dargestellt und das ist absolutes No-Go. Was haben wir gemacht? Wir speichern die Metadaten direkt mit auf der Festplatte. Also da, wo die Daten sowieso schon liegen, da tun wir auch die Metadaten hin. Wir trennen die quasi nicht mehr so auf, ist nicht ganz richtig, aber in der Handhabung fühlt sich das so an, als ob die nicht mehr getrennt wären. Ja, also diese Zettel, die wir vorhin hier hatten, im Büro, die haben wir quasi einfach, ich sag mal hier, um in dem Beispiel zu bleiben, auf diese Blob-Daten mit draufgeklebt, die liegen mit auf der Festplatte. Der Vorteil ist, dass wir massiv an Zuverlässigkeit dadurch gewinnen, weil wir nur noch eine Stelle pflegen müssen. Wir müssen uns nicht mehr um eine extra Datenbank kümmern. Und ich kann im Prinzip einfach eine neue Festplatte reinschieben, wenn ich mehr Speicher brauche. Also ich muss nicht mit einem Galera-Cluster oder sowas anfangen. Und ich habe eine Quelle der Wahrheit erstellt. Das überspringe ich mal kurz. Das kommt vielleicht nachher als Frage. Genau, Vorteil davon ist, zeige ich jetzt gleich, wir können super einfach Backups machen dadurch, ne? Weil wir nur die Dateien sichern müssen, aber nicht die Datenbank, weil die haben wir ja nicht. Also keine relationale Datenbank. In dem Zusammenhang vielleicht noch, wenn ihr die Doku von uns lest, wir reden relativ häufig von POSIX und ich habe festgestellt, eigentlich niemand weiß so recht, was POSIX-Dateisystem ist. Deswegen nochmal vielleicht kurz zur Erklärung. Wenn ihr da über diesen Namen POSIX stolpert, POSIX ist ein Standard, der vor 100 Jahren mal erfunden wurde. Und das POSIX-Dateisystem ist jetzt, was das Wichtige für uns ist, bedeutet einfach, dass es eine hierarchische Ordnerstruktur zum Beispiel geben kann. Es gibt auch nicht POSIX-kompatible Dateisysteme, zum Beispiel S3. Da ist nämlich alles flach und Ordner werden da nur simuliert. Also wenn wir von POSIX reden, reden wir quasi immer von dem normalen Dateisystem, so wie wir es erwarten würden. Nur falls ihr darüber in der Doku stolpert, das ist das, was ihr wollt. Genau, also wir bleiben bei POSIX. Wo kommt jetzt unser Backup hin? Oder was muss ins Backup? Es sind vor allem diese drei Ordner hier, also diese OpenCloud Data, OpenCloud Config und unsere Env-Datei, die soll auch ins Backup. Suchindex, den vernachlässigen wir jetzt mal, den bauen wir einfach neu auf, wenn wir da mal einen Inzident haben. Okay, welche Möglichkeiten gibt es? Der einfachste Fall für ein Backup bei OpenCloud ist, dass wir einfach die Dateien wegkopieren. Das heißt, wir stoppen die OpenCloud und machen dann ein ganz normales Copy. Wichtig ist, dass wir Copy-A machen, weil das die Extended Attributes mitnimmt, also die Metadaten. Weil die gibt es noch. Die sind Feature vom Dateisystem. Also wenn ihr das -A nicht macht, dann gehört ihr der Katz. Das ist wichtig. So, was macht dieses Kommando? Das nimmt diesen Ordner und diesen Ordner und kopiert den in unser MNT-Backup rein. Ja, damit haben wir die drei Ordner hier und zwar inklusive Metadaten. Das war's. Und jetzt können wir die Cloud wieder starten. Wie kriegen wir das Backup wieder in die Cloud? Wir stoppen unsere Cloud. Dann räumen wir die aktuellen, also die Daten, auf denen wir gerade sind, die räumen wir mal zur Seite. Das machen wir mit einem Move. Da räumen wir den Config-Ordner und den Data-Ordner. Den räumen wir mal zu Data-Alt und Config-Alt. Und dann holen wir uns einfach das Backup wieder zurück, was wir gerade wegverschoben haben. Einfach. Und dann kann ich die Cloud wieder starten. Das Problem ist, das dauert ein bisschen und das ist eigentlich jetzt auch nur hier, um mal zu demonstrieren, wie einfach es wäre. Wir wollen aber natürlich ein richtiges Backup. Deswegen Rsync ist eine Möglichkeit. Das ist ja auch mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Ja, also ich mache hier ein Rsync und das Schöne bei Rsync ist, dass nur die Änderungen übertragen werden. Das heißt, wir sind hier jetzt schon viel schneller als bei dem Beispiel davor. Dann kann man noch eins drauflegen. RESTIC gab es, ich glaube, letztes Jahr oder war es in Chemnitz, gab es auch einen sehr schönen Talk über RESTIC, glaube ich. Also ist ein eigener Talk, wenn man das machen will. Kann man auch machen. Das Schöne, das ist auch inkrementell dedupliziert, inklusive der X-Attributes, verschlüsselt. Das heißt, hier kann ich jetzt die Daten auch mal schön außerhalb von meinem Zuhause weglegen. Und ich kann auch mit hier Keep Daily und Keep Weekly kann ich auch sagen, dass die Daten halt, also dass die Backups wieder aufgeräumt werden, sonst wird mein Backup ja irgendwann riesig groß, ne? Genau, das nur als Hinweis. Und jetzt noch die letzte Ausbaustufe. Man könnte das jetzt noch mit Snapshots kombinieren. Snapshots sind ein Feature von einigen Dateisystemen, ZFS zum Beispiel. Ich kann hier einen Snapshot erstellen. Das ist so eine Art Lesezeichen, könnte man sagen. In dem Moment entsteht einfach ein neuer Ordner, in den ich dann auch reingehen kann, wo die aktuellen Daten einfach drin liegen. Und das Coole daran ist, das dauert wirklich nur ganz wenige Sekunden, dann ist das Ding da. Und das ist nochmal ein großer Vorteil. Und das ist aber jetzt noch kein Backup in dem Sinne, das ist nur ein Snapshot. Diesen Snapshot, den muss ich dann wieder irgendwo hinsichern. Ne? Also der ist auch da unverschlüsselt und so weiter. Den muss ich jetzt nochmal wegräumen. Der Vorteil hier ist halt, dass ich wirklich eine sehr kurze Downtime habe von der Cloud. Okay, worum es mir geht ist, egal welche Methode ihr benutzt, ihr könnt OpenCloud auf Dateiebene sichern. Einfach Dateien wegkopieren und wieder zurückkopieren. So einfach. Genau, ihr habt kein Splitbrain. Genau. So, wie mache ich Updates? Auch wichtig. Ja, also tauchen ständig Sicherheitslücken auf. Deswegen braucht man immer Updates. Kurze Antwort. Es gibt drei einfache Befehle, mit denen das geht. Ich habe vorhin schon gesagt, wir nehmen Git, um uns die Docker-Compose-Files zu holen. Das Schöne bei Git ist, dass es versioniert ist. Wenn wir das mit wget oder curl gemacht hätten, wären da die Daten überschrieben werden, es kommt alles ein bisschen durcheinander. Benutzt Git, auch wenn es ein Monster ist. Für den Fall ist es wirklich komfortabel. Also wir machen einfach, wir sind erstmal wieder hier in unserem Ordner, in dem OpenCloud Compose. Ne? Das ist der Ordner, den wir vorhin entpackt haben. Wo unsere Docker-Files drin sind. Da machen wir ein Git Pull. Das heißt, wir kriegen dann die aktuelle Version aus diesem Repository, was wir vorhin gesehen haben. Dann machen wir einen Docker Compose Pull, dann aktualisiert sich alles und wir können die Cloud wieder starten. Genau. Jetzt noch die Frage, kann ich da auch bestimmte Versionen pinnen? Oder kann ich mich auf bestimmte Versionen festlegen? Oder wie kann ich dann sagen, ich will nur die, aber nicht die Version? Es gibt zwei Einstellungsmöglichkeiten, wieder in unserer Environment-Datei. Das eine ist hier oben dieses OC-Docker-Image. Das steht standardmäßig auf OpenCloud Rolling. Das ist der Release-Kanal. Also wir haben zwei Versionen von der OpenCloud. Das eine ist die etwas langsamere. Die ist deutlich mehr getestet. Da sind die Features aber auch nicht so schnell drin. Die kommt zweimal im Jahr raus. Das ist eher für den kommerziellen Einsatz. Wir nutzen immer komplett die Rolling im Privatbereich. Sie nutzen einfach die Rolling, die ist tippitoppi. So, und das zweite ist eigentlich die Version. Ja, das ist das OC Docker Tag. Und wenn ihr das leer lasst, steht das standardmäßig auf Latest. Das heißt, ihr kriegt da immer die aktuellste Version. Das kann ein Problem werden. Ich zeige gleich warum. Und zwar, wir benutzen Semantic Versioning, kurzer Ausflug, weil das oft missverstanden wird. Wir benutzen Semantic Versioning, das heißt, die Software hat drei Stellen in der Versionierung. Die kleinste Stelle, wenn die hochzählt, wenn es hier von der 1 auf die 2 geht, heißt das, wir haben einen Fehler gefunden, den wir behoben haben, Patch Update. Die zweite Stelle ist ein Minor Update, da gibt es neue Funktionen, da freut sich in der Regel jede. Und das ist auch abwärtskompatibel. Das heißt, ich kann einfach updaten und habe kein Problem. Und das dritte, und da gibt es das größte Missverständnis, das ist ein Major Update, das ist auch ein Breaking Change. Heißt, es ist eben nicht abwärtskompatibel. Und wenn diese vorderste Zahl von 7 auf 8 wechselt, müsst ihr aufpassen. Dann müsst ihr in die Release Notes gucken, ob ihr vielleicht irgendwas tun müsst. Weil wir da irgendwas geändert haben, was eventuell eure Admin-Aufmerksamkeit benötigt. Also wenn es von 7 auf 8 geht, ist es erstmal kein Grund zur Freude für euch. Das ist anders wie wir nennen das Marketing-Versioning, die anderen, ne? Also wenn es Windows 10, Windows 11, das ist immer, es gibt neue Features, das ist ein bisschen kontraintuitiv. Wir haben uns das nicht ausgedacht, ne? Das ist ein Standard. Also ein bisschen aufpassen, wenn eine Software Semantic Versioning benutzt und die vordere Zahl hochzählt, aufpassen. Ihr wollt eigentlich, dass die Zahl hochgeht. So, hier nochmal ein Beispiel. Was tragen wir jetzt ein? Ich würde empfehlen, einfach auf eine Major-Version zu pinnen. Das bedeutet, ich kann hier einfach die 7 reinschreiben und krieg dann alles, was, also krieg dann alle Updates, also alle Feature-Updates und Patch-Updates kriege ich rein. Das geht aber nie automatisch auf die 8. Also auch wenn die 8 verfügbar wäre, springt er nicht automatisch auf die 8. Das müsst ihr dann manuell machen. Das ist der ganze Trick. So, wie kann ich Anpassungen vornehmen? Jetzt will ich ja meine Cloud ja customizen bis zum geht nicht mehr in der Regel. Es gibt zwei Möglichkeiten oder zwei Stellen, sage ich mal. Das erste ist, wir haben ja auch eine Docker Compose YAML-Datei runtergeladen. Wenn ihr da reinschaut, da gibt es einen Abschnitt, der heißt Environment und da stehen die 50 häufigsten Variablen oder so drin, also Einstellungsmöglichkeiten. Genau, die könnt ihr einfach so in eurer .env-Datei eintragen und habt dann die Änderungen angewandt. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr machen wollt, also zum Beispiel, wenn ihr einstellen wollt, nach wie viel Zeichen in der Suche automatisch Vorschläge kommen sollen, also nach 2 oder nach 3 hatten wir, ja, kann man einstellen. Wenn ihr sowas machen wollt, könnt ihr auch eine, also wieder in unserem Open Cloud Compose Ordner, eine Custom Open Cloud Extra YAML, nennen wir die jetzt mal, die könnt ihr frei wählen, könnt ihr anlegen. Wichtig ist, dass ihr in der env-Datei Bescheid sagt, dass es diese Datei gibt. Wir haben wieder diese Zeile von vorhin, die wir auskommentiert haben, diese Compose-File. Und da müsst ihr hinten reinschreiben, dass es diese Datei gibt. So, und in diese Datei schreibt ihr immer Services, Open Cloud Environment, also sofern das Open Cloud betrifft. Und dann könnt ihr da euch austoben. Da könnt ihr alle Variablen reinschreiben, die ihr in der Doku mehr oder weniger findet. Rasier mich nicht, flieh mich aber... Genau. Ich weiß nicht, es sind Hunderte. Also, ja. Beispiel, was ganz viele sofort machen. Also, wenn ihr euch die Open Cloud installiert, die ist von Haus aus so sicher, wie es nur geht. Und das sind immer ein bisschen Einbußen bei der Benutzerfreundlichkeit, weil man dann, also bei jedem Public Link muss man von Haus aus ein neues Passwort anlegen. Viele wollen das ausschalten, das könnt ihr mit dieser Variable zum Beispiel machen. Das ist so ein Klassiker. Okay, wie kommen wir aus dem Heimnetz raus? Das ist ehrlich gesagt, das hat jetzt gar nicht so viel mit Open Cloud zu tun. Ich will es einmal nur kurz erwähnen. Das ist aus meiner Sicht mit das Schwierigste meistens. Also da, weil das zu schwer zu debuggen ist, also was ich so beobachte. Okay, erstmal noch, bevor wir ins Internet gehen, wir haben das Passwort noch nicht geändert, man kann sich noch mit admin einloggen, geht bitte in euren Keycloak und ändert da vor allem das Admin-Passwort. Da könnt ihr euch mit kc-admin einloggen und admin und ja, ändert das Admin-Passwort. Im Keycloak selber, das ist eine sehr, sehr, sehr mächtige Benutzerverwaltung, da könnt ihr auch neue Nutzer anlegen. Da könnt ihr Gruppen erstellen, Nutzer zu Gruppen zuweisen, ihr könnt Multifaktor-Authentifizierung erzwingen, ihr könnt sagen, dass Leute ihr Passwort ändern müssen, nachdem sie sich das erstmal eingeloggt haben. Alles sowas macht ihr im Keycloak. Nee. Richtig?
Die wollen wir...
Magst du das nochmal wiederholen? Magst du das nochmal wiederholen kurz?
Ja, aber ich weiß noch nicht, was ich rede. Genau, also soweit ich das in Erinnerung habe, ist in dem Compose-Repo-Pfad liegt ein Ordner dafür. Da wird das LDAP und die Datenbank vom Keycloak reingeschrieben. Die muss mit gebackupt werden, wenn ihr die umlegt, muss sie halt an dem anderen Pfad mitgenommen werden. Ansonsten die Docker-Volumes halt mit sichern.
Danke. So, was brauchen wir? Wir brauchen wieder unsere Subdomains. Erstmal, wir müssen die Subdomains in unserem DNS eintragen, ne? Also wir haben eine Domain, Beispiel tbada.de und ich muss für meine Domain in meinem DMS muss ich 4 Subdomains eintragen. A-Record in dem Beispiel für IPv4, die in dem Fall auf die IP von meiner Cloud bzw. von meinem Router zeigen. Also das ist hier in dem Beispiel meine Public IP. Also die IP, die mir mein Internetprovider meinem Router gegeben hat. Das ist das hier. Genau. Das gleiche für IPv6. Das Problem daran ist, diese IP hier, die ändert sich alle paar Tage bei euch zu Hause. Also wenn ihr den Rechner zu Hause stehen habt, dann ändert die sich und dann ist die halt nach ein paar Tagen, stimmt die nicht mehr und dann kommt ihr nicht mehr auf die Cloud. Ja, das hier ist das Problem. Es gibt dafür eine Lösung, also entweder ihr kauft euch eine feste IP, das ist eine Möglichkeit. Ich selber habe so einen Dyn-DNS-Dienst, der quasi, wo mein Router dem Dyn-DNS-Dienst im Internet Bescheid sagt, dass sich meine IP geändert hat. Und dadurch muss ich mir keine eigene IP kaufen. Ne? Wenn ich das mache, muss ich im DNS keinen A-Record eintragen, sondern einen Canonical Name, CNAME. Genau, das ist so eine Art, wie so eine Art Alias, wenn ihr so wollt. Ja? Und da würdet ihr hier dann die Adresse von dem Dyn-DNS eintragen. Ich fliege da jetzt nur drüber, weil das ist, ist ein bisschen tricky. Genau. So, jetzt müssen wir wieder in unserer Env-Datei müssen wir wieder Bescheid sagen, dass wir jetzt, da hatten wir ja noch diese OpenCloud-Test davor eingetragen, die müssen wir ändern. Da schreiben wir jetzt unsere richtige URL rein. Ich habe jetzt hier als Beispiel wieder, ich schreibe natürlich nicht meine rein, sondern eure. Aber wichtig ist, die Subdomain, das muss diese sein. Also Cloud, Collabora, Keycloak und Traffic. Steht alles noch mal in der Doku. Okay. Jetzt haben wir das mit den Domains schon mal vorbereitet. Jetzt wollen wir ja noch TLS, also HTTPS. Erstmal müssen wir dieses Insecure True, das ist aktuell, ist das aktiv, das müsst ihr erstmal auskommentieren. Das haben wir nur zum Testen gebraucht. Das kommentiert er jetzt aus, weil es jetzt ernst wird. Tragt er noch eine E-Mail rein, dann kriegt ihr immer von Let's Encrypt eine Benachrichtigung, wenn ein Zertifikat ausläuft. Und dann schauen wir wieder in unsere Env-Datei. Da gibt es diese Zeile hier. Und die müsst ihr auskommentieren. Also die standardmäßig ist, da müsst ihr den Kommentar entfernen, damit die scharf ist. Was macht diese Zeile? Let's Encrypt schaut, also will Nachweis, dass die Domain, die wir angeben, dass die auch mir gehört. Das ist diese sogenannte Challenge. Und das Problem ist, Let's Encrypt, also der Produktivserver von Let's Encrypt, der hat ein Rate-Limit. Das heißt, wenn ihr sagt, das ist meine Domain und dann stimmt das aber nicht und ihr macht das 10-mal, dann sagt er, geh weg und dann könnt ihr erst nach 24 Stunden oder so wiederkommen. Deswegen gibt es hier diesen, das hier ist ein Test-Server von Let's Encrypt, der heißt so. Ja, also Staging ist ein Testsystem sozusagen. Und wir versuchen uns erstmal ein Zertifikat von diesem Testsystem hier zu holen. So, dann starten wir die Cloud, öffnen die und was dann passiert ist, dass wir wieder so eine Browserwarnung kriegen. Das ist das, was ich vorhin auch gezeigt hatte, ne, wo ihr dann auf Akzeptieren klicken müsst. Und da schaut ihr dann oben bei dem Schloss, was da drin steht in dem Zertifikat. Wenn da drin steht Fake LI Intermediate X1 und ja, dann hat es geklappt. Wenn das nicht drin steht, stimmt noch irgendwas nicht. Okay, wenn das da drin steht, dann, also wenn alles geklappt hat, fahrt ihr die Cloud wieder runter. Ganz wichtig, da stolpern sehr viele drüber. Ihr müsst die Testzertifikate entfernen. Das macht ihr mit dem Kommando hier. Dann gehen wir nochmal in unsere Environment-Variable und in unsere Environment-Datei und machen wieder einen Kommentar vor diese Traffic ACME CA-Server-Zeile. Ne? Das heißt, ab jetzt wird es ernst. Also wenn ich dann einen Kommentar davor mache und jetzt die Cloud starte, jetzt holt er sich ein echtes Zertifikat. So, das dauert einen Moment. Man kann da auch in den Docker-Logs gucken, was passiert. Genau, und dann habt ihr in der Regel ein grünes Schloss an eurer Cloud. So, Gratulation. Das heißt, ihr habt jetzt eine Cloud im Netz. Kommt auch nicht ohne Risiken, habe ich vergessen zu sagen. Also, jetzt auch viel Verantwortung dafür. Es ist ein offenes System. Ne? Also, könnt ihr vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ihr habt jetzt eine Cloud im Netz unter eurer eigenen schönen Domain mit einem Zertifikat von Let's Encrypt. Ihr könnt Dateien freigeben. Ihr könnt mit anderen Leuten auf Dokumenten kollaborativ arbeiten. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel wirklich einen Link erstellen und den jemanden schicken und der kann oder sie kann direkt auf dem Link im WebOffice arbeiten, ohne irgendwas installieren zu müssen, ohne sich einloggen zu müssen, vielleicht mit einem Passwort, je nachdem, wie ihr es eingerichtet habt. Ihr habt eine sehr mächtige Volltextsuche, die ist wirklich saugut, die da mitkommt. Und ihr habt ein sehr mächtiges Anmeldesystem mit Keycloak. Ein bisschen zu mächtig, muss ich sagen. Also, ja. Okay, genau, das ist leicht zu sichern, easy zu aktualisieren und ja, das sind eure Daten, die Cloud liegt bei euch. So, wir liegen ganz gut in der Zeit. Ich sag noch was zu Web Extensions. Web Extensions. Das ist ein Beispiel, was jemand gemacht hat. Web Extension, ne, dann kann ich hier meine legal erworbenen Super Nintendo oder Nintendo ROMs kleinlich in der Cloud anklicken und im Browser spielen. Eine Möglichkeit, es gibt natürlich noch weitere, also zum Beispiel Draw.io werden viele von euch kennen, um Diagramme zu zeichnen. Hier, Domi, die ist von dir, glaube ich, ne? Da kann man kann Musik, also ihr habt eine MP3-Datei und könnt die direkt von der Cloud an euren Chromecast streamen. Saugeil, danke. genau, und eine ganze Menge mehr. So, wie installiert ihr so eine Extension? Erstmal, ihr müsst hier einen Ordner anlegen in wieder unsere Open Cloud Compose unter Config Open Cloud Apps. Und da könnt ihr diese ZIP-Dateien, also eine Extension ist einfach eine ZIP-Datei, es sind nur Dateien, die könnt ihr da einfach rein entpacken. Dann startet ihr die Cloud nochmal und das Ding ist da. Das war's. Also einfach die Extension, die Datei irgendwo hinlegen und das funktioniert. Vielleicht noch, wie ihr an die Extensions kommt. Wenn ihr in der Open Cloud startet, habt ihr rechts oben so ein Bento-Menü mit so 9 Punkten. Da könnt ihr draufklicken, da gibt es einen App Store und in dem App Store könnt ihr diese ZIP-Dateien runterladen. Das ist gerade noch ein bisschen umständlich, das machen wir noch einfacher. Also gerade müsst ihr die runterladen und dann auf dem Server kopieren, da kommt demnächst was, dass es einfacher wird. Aber probiert's mal aus. Genau, runterladen, entpacken, Cloud neu starten, fertig. Okay, jetzt wollt ihr vielleicht noch Apps anpassen. Es gibt eine App, da könnt ihr, wenn ihr das Menü rechts oben habt, da könnt ihr einfach neue Einträge hinzufügen. Also zum Beispiel, wenn ihr da auf euer E-Mail-Programm oder so springen wollt, das ist einfach wie so ein Bookmark. Dazu, wenn ihr sowas einstellen wollt, gibt es eine Config Open Cloud Apps YAML, die müsst ihr auch anlegen und könnt dann hier diese Config reinschreiben. Also das ist jeweils bei der jeweiligen Extension oder App ist das jeweils beschrieben, was für Optionen ihr da machen könnt. Aber es gibt hier eben die Möglichkeit, eine zentrale YAML-Datei zu haben, um eure Extensions zu konfigurieren. Genau. Das war's. Viel Spaß mit der Open Cloud. Wir haben noch ganz gut Zeit für Fragen.
Ich würde gerne noch das Mikro bitte.
Test. Kurz auf die Frage von eben. Also im standardmäßig, wenn man es nicht ändert, sind es named Docker Volumes. Das heißt, die liegen im Docker Volumes Pfad. Die kann man aber auch in der Env setzen. Das ist dann LDAP Certs Dir und LDAP Data Dir. Und dann legt man die halt um, wo man sie hinhaben möchte.
Ja, könnt ihr durchreichen?
Kann ich die Open Cloud samt Docker auch in so eine virtuelle Maschine reinpacken? Braucht es viel Ressourcen?
Also kannst du machen, braucht nicht viel Ressourcen.
Also reicht auch ein Core mit 4 Gigabit Arbeitsspeicher?
Läuft, reicht, aber natürlich dann gibt natürlich dann irgendwo Begrenzungen. Hängt auch ein bisschen davon ab, welche Services du dann damit laufen lässt. Also gerade so ein Tika zum Beispiel, wenn du viele Dateien hast, der kann dann das System durchaus ausreizen. Also da empfehlen wir dann grundsätzlich mehr. Aber gerade für so eine einfachere Konfiguration reicht das. Ja.
Genau, also was Last aufs System bringt, ist nicht der Core-Service hier, sondern das ganze andere, die ganzen anderen Container, die man außenrum startet. Der Core-Service selber ist easy.
Du bist eben über die Folie mit den Datenbanken drüber gegangen.
Ja.
Da würde ich gerne ein bisschen nochmal nachfragen, weil ich bin aktuell, ich oute mich noch Nextcloud-Nutzer und ich muss auf meine Datenbank aufpassen, soweit mir bewusst ist. Wie ist das bei euch mit der Datenbank? Wäre das für mich als privater Admin zu Hause einfacher? Brauchen wir wirklich keine Datenbank bei der?
Genau, also wir müssen natürlich, diese Metadaten müssen irgendwo hin. Und wir haben gesagt, wir wollen die nicht in eine relationale Datenbank schreiben. Eine Datenbank hat natürlich Vorteile, die ist schnell, klar, das hat guten Sinn, dass es die gibt. Wir schreiben die Metadaten erstmal in diese Extended Attributes. Das sind, ja, also kann man sich wie so ein Rucksack für eine Datei sozusagen. Das ist was das Dateisystem selber bereitstellt. Also wenn du auf dem falschen Dateisystem bist, wenn du das mit FAT32 versuchst, kriegst du ein Problem, glaube ich. Da liegen erstmal die Metadaten. Und wenn du kopierst, musst du halt beim Kopieren immer aufpassen, dass du die Metadaten mit kopierst. Also das war diese -A-Argument bei CP. Die Frage, die häufig kommt, ist es nicht total langsam? Weil eine Datenbank ist sau schnell. Und wenn wir jetzt von der Festplatte die Daten lesen, ist es ja voll langsam. Die Antwort ist, wir haben natürlich noch einen Cache dazwischen. Das ist bei uns NATS. Das ist ein Key-Value-Store. Den nehmen wir nur, um Geschwindigkeit herzustellen, den nehmen wir aber nicht, um langfristig die Daten zu speichern, die Metadaten. Das heißt, den nehmen wir, um letztlich diese Schnelligkeit von der Datenbank herstellen zu können, damit das System schnell ist, aber nicht, um die Daten langfristig zu speichern, sondern es gibt quasi einen Ort, wo alle Daten langfristig liegen. Und ich rede immer von den Files. Also, ja. Du brauchst keine extra MySQL-Datenbank, um Metadaten zu speichern. Es sind im System natürlich überall anders, sind da noch Datenbanken unterwegs. Also du hast natürlich im Keylog hast du eine Datenbank, im Traffic hast du eine Datenbank. Das sind aber alles so Services außenrum. Wir wollen wirklich diesen einen Use Case, dass du ein Backup machen musst, den wollen wir halt super einfach machen, unter anderem. Es hat übrigens auch noch einen riesen Vorteil, auf den bin ich jetzt gar nicht so eingegangen. Dadurch, dass wir dieses Split-Brain-Problem nicht haben, also Daten an zwei Stellen pflegen müssen, können wir zum Beispiel auch einfach Daten von einem Scanner, wir sehen, dass Leute in Forschungseinrichtungen zum Beispiel, also in HPC-Centern, das ist ein totaler No-Brainer für die, dass die Open Cloud nehmen. Wenn wir das denen erzählen, die sagen, ja geil, her damit. Die speichern die Daten halt auf Systemebene, gar nicht über die Open Cloud, sondern schreiben die halt einfach in diese Ordner, die ich gezeigt habe und gehen gar nicht über die Open Cloud. Das heißt, die Open Cloud ist halt nicht im Weg zwischen dir und deinen Daten, sondern du kannst halt ganz normal deine Daten irgendwie auf die Platte schreiben. Du siehst sie dann aber in der Open Cloud, weil wir halt ja diese Ordner halt beobachten. Und das ist sehr performant. Also das geht über iNotify, danke. Genau, also genau.
Ja, danke. Könntest du ein bisschen was zu den Mobile-Apps erzählen? Also ich habe so den klassischen Familien-Use-Case, über den ich gerade nachdenke. Familie macht viele Fotos auf Handys und aktuell nutze ich SyncThing, um die irgendwie auf einen Cloud-Server zu backuppen.
Ja.
Wir haben also Synchronisationsmöglichkeiten, dass sowas automatisch im Hintergrund passiert auf Mobilgeräten.
Genau, also es gibt die, wir haben für iOS und Android haben wir jeweils eine App, die synken ganz normal. Die gibt es im App Store, kann man sich runterladen, installieren. Ich kann muss ein bisschen Werbung machen für ein anderes Projekt, und zwar für Image, weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Wenn du nur diesen Foto-Use-Case hast, die ist saugut. Also kann ich nur empfehlen. Ja.
Habt ihr den in dem Docker Compose den Keycloak schon irgendwie vorkonfiguriert, oder ist es ein ganz normaler Keycloak? Weil du sagtest, direkt Gruppen in Keycloak eintragen, werden automatisch in die Open Cloud gezogen. Da ist also schon was vorkonfiguriert.
Das ist genau. Also das ist letztlich die Leistung von diesem Compose Repository, dass es alles vorkonfiguriert ist und schon fertig verdrahtet ist. Das heißt, du kannst dich da einloggen und musst quasi nur noch auf Nutzer hinzufügen klicken und neue Gruppen.
Im Keycloak.
Das musst du alles im Keycloak machen. Also ich würde sehr empfehlen, den Keycloak zu benutzen und nicht, wir haben noch ein anderes User-Management, aber da ist kein MFA möglich und das sollte man halt
nicht. Und das wird von Keycloak dann in den LDAP im Open Cloud rein kopiert, genau, oder mit verdrahtet und ist dann als Rolle im Open Cloud verfügbar.
Genau.
Das heißt, ich kann also auch relativ mit dieser Konfiguration, oder wenn ich sie dann halt selbst nachbaue, in einem anderen Kontext, kann ich dann auch Organisationen sehr gut abbilden,
die ja, genau,
unterschiedliche Rechte haben.
Genau.
Und, Single Sign-On mit anderen Sachen zusammen,
ganz genau,
bauen und ja.
Genau, du kannst natürlich auch,
haben möchte, ja.
Also wenn du irgendwie dein Entra-ID Azure irgendwie halt stehen hast, musst den Keycloak nicht, also den nicht benutzen. In der Weise kannst du natürlich auch dann dein Entra oder so anschließen im Firmenkontext, ja, wenn du das halt rumstehen hast.
Genau, oder über Keycloak dann.
Genau, das geht immer über Keycloak bei uns, ja.
Ja, super, ja, alles klar.
Sekunde, dass man dich hört. Ja.
Das heißt, ich könnte auch SSA einfach über Microsoft,
ja,
machen, über das.
Genau.
Ist dann vielleicht ein kleiner Zusatz dazu, genau, also die Nutzer werden dann beim ersten Login in Open Cloud werden die provisioniert. Also man legt den Keycloak an, die existieren dann, die kennt Open Cloud dann erstmal noch nicht, aber sobald der Nutzer sich dann anmeldet, was ja dann über den Keycloak geht, werden die dort im Server provisioniert und sind dann bei uns bekannt.
Genau. Da war noch eine Frage. Ja.
Danke. Habt ihr Erfahrung fürs Feedback für die Usability von nicht technikaffinen Benutzern?
Ja.
Also ich würde es gerne für einen Verein nutzen und da ist das Durchschnittsalter so um die 60. Und
mit also,
kennen die sich nicht aus.
Ja. Was ich tatsächlich vor ein paar Jahren gemacht habe, es war ein Projekt, kann ich glaube ich erzählen, von Lehrerinnen und Lehrern, sehr großes Projekt. Und da sind wir wirklich vor Ort, die haben ja so Schulungszentren, da sind wir vor Ort und saßen bei denen quasi auf dem Schoß und haben denen Aufgaben gegeben und haben die halt mal Dinge ausprobieren lassen, haben halt sofort gesehen, wo es blockiert ist. Das ist wahnsinnig ergiebig, sowas zu tun. Ein Learning war ganz interessant, ne? Wir hatten damals, da war die Aufgabe, öffne ein Dokument mit dem WebOffice, irgendwie so hieß die. Und dann haben die Rechtsklick auf das Dokument gemacht und dann stand da, öffnen in Collabora. Und dann habe ich nicht, Aufgabe ist immer, denke laut nach, was, wie gesagt, Collabora kenne ich nicht, klicke ich nicht drauf. Also das Learning ist einfach, da muss halt stehen, in WebOffice öffnen oder sowas, ja, aber halt nicht der Markenname, weil das kennt halt niemand. Solche Kleinigkeiten, und das war halt für die, war das ein Blocker zum Beispiel. Die sind nicht weitergekommen. Vielleicht nochmal nach hinten hier bitte.
Ja, eigentlich. Hört man mich? Ja. Zwei Fragen eigentlich. Einmal, werden die Dateien verschlüsselt abgelegt?
Nochmal bitte,
werden die Dateien verschlüsselt abgelegt?
Ah, guter Punkt. Nein, standardmäßig nicht. Domme hat was gebaut. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt, du wirst im nächsten oder übernächsten Release, kannst du ein Häkchen setzen und dann sagen, die sollen Ende-zu-Ende verschlüsselt sein. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kommt halt immer mit Einschränkungen einher. Ne? Du kannst zum Beispiel keine Suche mehr machen auf diese Dateien, weil der Dateiname verschlüsselt ist. Ne? Das kannst du nicht. Kollaboration ist schwierig. Alles sowas. Aber das ist möglich. Es gibt so eine Zwischenstufe. Also was wir bei S3 zum Beispiel immer standardmäßig machen, ist, dass wir halt Encryption at Rest haben. Also diese Standard S3-Verschlüsselung, dass wenn jemand die Platte rauszieht, im Server, dass er halt damit nicht wegrennen kann und die Daten alle lesen kann. Das ist so eine Zwischenstufe. Aber genau, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist im nächsten, übernächsten Release da.
Und wie sieht es mit Anbindung zum Beispiel von einem Hetzner S3 oder so aus?
Das geht. Also würde ich jetzt sagen, ne, ja, genau. Ja, ja. Gut. Oder kannst du ja was zu sagen?
Ja. Ja. Ich habe keine Frage, ich habe zwei Anmerkungen. Zum einen, weil es gerade ganz gut passt, zu der Ende-zu-Ende-Verschlüsselungs-App, die ist mit R-Clone Crypt kompatibel, wenn dir das was sagt. Also es gibt quasi schon einen Desktop-Client, wenn man so will, mit CLI. Das andere, was ich sagen wollte, war zu dem Einrichten von dem dünn-DNS und dem Let's Encrypt. Das kann wirklich sehr fummelig sein, sehr fummelig. Und es ich hatte schon sehr oft, dass ich Probleme hatte in dem Netzwerk, in das ich reinrouten wollte von außen, dass es da besonders schwierig ist, das zu testen. Um eine gewisse Klasse von Problemen auszuschließen, hilft es sehr, das Handy zu nehmen, das WLAN auszuschalten und mit mobilen Daten zu versuchen, auf die Domain zuzugreifen, die man gerade eingerichtet hat. Dann kann man nämlich rausfinden, ob es an so Sachen wie, ich glaube, Hairpinning oder so heißt es, was der Router dann unterstützen muss, damit man aus dem eigenen Netz wieder über den externen DNS ins Netz zurückkommt. Also das ist auf jeden Fall ein großer Tipp, wenn man das machen möchte. Nimm mal das Handy dazu.
Genau, wenn es klemmt, mal mobile Daten nutzen.
Ja. In der Talk-Beschreibung wurde auch Podman erwähnt. Ja. Wie ist das mit Podman-Support? Irgendwie, als ich das letzte Mal versucht hatte, ging es nicht.
Ja, es tut mir leid, das haben wir noch nicht. Das hatte ich mir vorgenommen, wie ich es eingereicht habe. Wir sind noch nicht so weit. Okay. Ja, sorry.
Podman ist eine andere Containerlösung, eben die auch möglich Container laufen zu lassen wie Docker, aber halt gewisse Vorteile bietet im den benötigten Rechten und auch es gibt eine Integration über Quadlet mit Systemd, die auch gewisse Vereinfachungen dann ermöglicht.
Erstmal danke für OpenCloud. Ich bin froh, dass ich keinen Nextcloud mehr benutze. Vielen Dank. Du hattest am Anfang erwähnt, dass du Radical da integriert hast für Kalender und
Kontakte.
Ganz wichtig, viele User fragen danach. Und ich hatte ja auch bei dir nachgefragt, weil ich da kein User-Interface für gefunden hatte in der Open Cloud. Dann hat man es selber gebaut. Ne?
Gesehen.
Man kann es ja heute. meine Frage zielt eigentlich darauf ab, wann es denn den App Store gibt und man da eigene Applikationen ablegen kann. Und ich würde dann auch diese Vibe-Coding-Geschichte, dass man die auch entsprechend flaggen kann für die Leute, die es nicht mögen, dass man die nehmen kann, weil es gibt doch schon einige Projekte, die halt Kalender haben, Kontakte haben und so weiter. Und es ist eigentlich schade, dass man die dann nirgendwo finden kann. Ich verstehe das, warum.
Total.
Ja. Vielleicht nicht sinnvoll ist, aber ihr hattet, glaube ich, auch geschrieben, dass ihr diesen App Store irgendwann mal haben wollt.
Ja, genau. Also, das geht so ein bisschen. Also, ich sage jetzt mal, das wird dieses Jahr noch passieren mit einem App Store und dass der leicht zugänglich ist. Ich meine, es gibt so ein bisschen. Es gibt ja einen App Store im Moment, aber der ist halt noch schwierig zu bedienen. Und da ist auch, wie kommt da eine App rein und so, das ist alles noch
und schwierig zu finden. Also er existiert gerade in deiner Open Cloud. Ne? Also wenn du in der Open Cloud hochfährst, dann kannst du über das Bento-Menü rechts oben, da hast du dann einen App Store drin. Aber das ist natürlich.
Ja, aber die Frage ist ja für Leute, die irgendeine Applikation gebaut haben, wie kriege ich meine Applikation?
Genau.
Dass es auch andere dann benutzen können. Und die Frage kommt dann tatsächlich auch mal irgendwann bei mir an, weil ich auch was selber gemacht habe. Und das ist doch schon, denke, das sollte man vielleicht haben. Ich weiß nicht, ich denke, es steht nicht.
Kommt, wird kommen, kommt dieses Jahr noch und hast vollkommen recht. Okay, wir müssen aufhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören.